kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin und liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, herzlich willkommen zu Folge 118. Wir haben heute mal kein Kongressgespräch. Wir haben für Sie ja ganz viele Diskussionen und Debatten aufgenommen, die wir in den nächsten Wochen für Sie bereithalten und publizieren werden. Aber heute machen wir mal eine kleine Kongresspause. Wir sprechen mit Tatjana Greil-Castro von Muzinich über die Bondmärkte. Und sicherlich haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, wie denn im Zuge der hohen Zinsen, die wir aktuell haben, eigentlich eine gute Anleihenstrategie aussieht. Und ist denn der Bereich Anleihen ein guter Baustein für ein diversifiziertes Portfolio? Und wenn ja, in welcher Ausprägung? Also mit langer Laufzeit oder mit einem aktiven Spiel mit der Laufzeit, mit hohem Kreditrisiko oder mit hohen Fremdwährungsanteilen? Und all das besprechen wir mit Tatjana Greil-Castro mit Blick auf ihre große Nähe zur EZB. Und mit Blick auf Ihre Einschätzung zu all diesen drei Feldern. Sie selbst managt ein sehr großes Vehikel bei Muzinich. Wir sprechen insgesamt über einen zweistelligen Milliardenbereich, der da verwaltet wird von ihr. Und sie geht in der Ausrichtung vornehmlich auf Kreditrisiken, die auch außerhalb des Investment Grades liegen. Und hier lernen wir, wie man da richtig sortiert, wie man sich gut aufstellt und warum solche Bausteine bei der Konstruktion einer sogenannten Handelsstrategie mit sehr langweiligen, staatsanleihenlastigen Rentenportfolios, die ich in meiner Praxis ganz oft antreffe, und einem Portfoliobaustein, der eben ein höheres Kreditrisiko nimmt und wie sich das zusammen verträgt und konstruieren lässt. Es ist ja so, dass die Anleihenmanager, die bei Mischportfolios agieren, momentan tatsächlich sehr uneins darüber sind, was eigentlich die richtige Duration ist und das richtige Kreditrisiko, weil ja die Großwetterlage im Anleihenbereich aktuell darauf hindeutet, dass man für Kreditrisiken im Unternehmensanleihenbereich momentan immer schwächer vergütet wird. Die sogenannten Spreads, die man da misst, werden immer kleiner. Und die große Frage ist, was mache ich denn als Anleiheninvestor daraus? Habe ich nur noch Staatsanleihen oder gehe ich da eben mit einer sogenannten Handelsstrategie zu Werke? Lernen Sie bei diesem Gespräch auch wieder, wie schon beim ersten Gespräch mit Frau Greil-Castro, in dem wir die Konvexität von Anleihenportfolios diskutiert haben, inwieweit das Ausfallrisiko bei High-Yield-Anleihen gemessen wird und wie man das steuern kann. Freuen Sie sich also insgesamt auf ein sehr spannendes Gespräch und ich bin wirklich froh, dass wir Ihnen diese Debatte und dieses Gespräch hier anbieten können. Viel Spaß dabei. Zum zweiten Mal darf ich ganz, ganz herzlich Tatjana Greil-Castro von Muzinich im großen Bild begrüßen. Liebe Tatjana, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Hallo, Chris.
Ich freue mich, dass wir jetzt in dieser Phase über den Anleihenmarkt sprechen. Das wird ein spannendes Gespräch. Die Anleihen einerseits haben natürlich eine gewisse Renaissance. Sie erheben sich sozusagen aus der Niedrigzinsphase. Ich habe gerade frisch am Wochenende nochmal gehört, dass Anleihen momentan den Aktienmarkt so ein bisschen bedrohen, weil sie natürlich sehr, sehr attraktiv aussehen, andererseits aber bedroht sind durch den Geldmarkt. Da steigen wir gleich ein, liebe Tatjana. Ich möchte dich am Anfang einmal einladen, dass wir ein kleines Impulsgewitter spielen. Das heißt, ich werfe dir Begriffe zu. Du reagierst impulsartig, am besten ohne nachzudenken, mit einem Wort, einem Halbsatz oder vielleicht auch einem Satz. Und das, was du sagst, werden wir dann gegebenenfalls im nachfolgenden Gespräch nochmal aufgreifen.
Okay.
Prima. Geht los. Unabhängigkeit.
Immer gut.
Performance-Stress.
One should put emphasis on performance, aber nicht auf Stress.
Nachhaltigkeit.
Unbedingt notwendig.
Bauchentscheidung.
Herzentscheidung ist wichtiger als Bauchentscheidung. Und darüber kann ich noch mehr drüber sagen. Ist wissenschaftlich bewiesen.
Risikoempfinden.
Zu groß, weil wir zu klein denken.
Menschenkenntnis.
Wichtig.
Alarmismus.
Es wird immer lauter.
Künstliche Intelligenz.
Insgesamt positiv.
Hedge Fund.
Overrated.
Generation Z.
Mag ich.
Deindustrialisierung.
Da sind wir falsch gelaufen.
Gendern.
Gendern kenne ich gar nicht.
Generationenkonflikt.
Wichtig.
Lobbyismus.
Falsch.
Schattenbanken.
Ja, muss man. Ich glaube, wir wissen zu wenig darüber. Ist nicht richtig eingebunden.
Eurokrise.
Welche Eurokrise?
Alles klar, vielen Dank. einige Begriffe sind hängen geblieben, die ich wieder aufgreife und da freue ich mich drauf. Herzentscheidung, das sollten wir auf keinen Fall vergessen. Jetzt möchte ich dich einladen, dass du uns mal kurz mitnimmst in deine Beobachtung, was die Bedeutung der Bonds als andere Klasse in der institutionellen Asset Allocation, aber auch im gehobenen Privatkundenbereich, auch da werden eure Fonds gekauft, momentan eigentlich bedeutet. Ich habe es schon gesagt. Wir haben immer noch relativ hohe Cash-Verzinsungen. Wenn man das so im mittelfristigen Vergleich anschaut, dann freuen sich immer noch alle, wenngleich ich sagen muss, Banken nehmen sich da wieder höhere Margen raus und sind auch, wenn man das mal ganz offen sagt, auch darauf angewiesen, dass die Zinsmarge dort eingenommen wird, weil andere Kosten ebenfalls steigen. Die Aktien leiden so ein bisschen drunter, dass der Anleihenbereich momentan noch attraktiv aussieht. Aber andererseits rückblickend betrachtet, muss man ja sagen, trotz der Tatsache, dass der Aktienmarkt wohl schon angefangen hat, Zinssenkungen zu feiern, was für den Aktienmarkt ja gut ist, hat der Anleihenmarkt das wohl nur schubweise getan, insbesondere Ende letzten Jahres und übt jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Zurückhaltung. Und wenn du jetzt mit deiner Aufgabe und deinem Schlachtschiff und dem Vermögen, das du verantwortest, dich sozusagen in dieser Konstellation der Anlageklassen umschaust, was ist deine Einschätzung? Gibt es in diesem Umfeld sozusagen eine Renaissance für Anleihen, vielleicht auch für den Anleihenmarkt, der dann anfängt, Zinssenkungen ebenfalls zu feiern? Oder fallen wir wieder zurück in ich sag mal, das normale, stiefmütterliche Dasein der Anleihen mit, ich sag mal, geringen Renditen und ja, vielleicht auch gar nicht so vielen Bewegungen, wenig taktischen Spielräumen?
Also wir sehen da verschiedene Investoren. Also dann erstmal die institutionellen Investoren, vor allem denke ich da an die Versicherungen und die Pensionskassen, die langfristige Verbindlichkeiten haben und die sind einfach nur auf Rendite aus. Also die schauen jetzt nicht auf Spread an sich, sondern die sagen einfach, meine Verbindlichkeiten sind X und dementsprechend, wenn jetzt diese längerfristigen Anleihen darüber stehen, dann ist das eine gute Investition und die denken dann auch nicht viel an Mark-to-Market, sondern die wollen einfach nur, das nennt man dann halt Yield Bias, also die kaufen nur die Yield und die sitzen dann drauf bis zur Fälligkeit, um eben ihre Verbindlichkeiten abzudecken. Und wenn man sich überlegt, wo die verschiedenen Versicherungspolizen über die letzten 10 Jahre geschrieben worden sind, ist das, ich denke ich, positiv für die Versicherungen und für ihr Einkommen, da sie ja jetzt natürlich das viel einfacher abdecken können und auch, man denkt, profitabel abdecken können. Also das ist mal das eine. Und dann sehen wir am anderen Extrem, also eher die Privatkunden und viele der Privatkunden, da, also wenn wir mit unseren Distributionspartnern reden, dann haben wir schon gesehen, dass da viele Ausflüsse kamen und die eben dann in Geldmarkt reingegangen sind oder einfach direkt auf Cash sitzen. Und da ist die Überlegung eine andere. Also erstmal 22 hat natürlich sehr weh getan. Und dann haben sich aber, glaube ich, auch viele in 23 ein bisschen falsch positioniert, weil sie zu früh schon die Duration gekauft haben. Und also da war schon erstmal 22 natürlich, also da konnte man sich ja kaum vor negativen Performancen retten. Und dann 23 lieber auch nicht so gut. Man wurde dann, hatte man ja auch ein bisschen so einen Rückenwind im November, Dezember, aber es war insgesamt kein angenehmes Jahr für Investoren, die Duration schon frühzeitig gekauft haben. Und da sehen wir, dass also viele Investoren sagen, aus steuerlichen Gründen und weil einfach die Zinskurve immer noch invertiert ist. Also die Zinskurve sollte ja eigentlich so sein, ne, dass man im kurzen Ende die Zinsen niedriger sind als im langen Ende, weil man will ja für dieses höhere Risiko, das man hat aufgrund der größeren Unsicherheiten, will man ja eigentlich dafür bezahlt werden. Und normalerweise hat man ja eine upward sloping yield curve. Aber wir hatten jetzt schon seit, also Ende, weiß ich jetzt gar nicht, seit 22 irgendwann mal oder vielleicht sogar Ende 21 eine invertierte yield curve, wo wir im kurzen Ende mehr bezahlt kriegen als im Belly oder im längeren Ende. Und so die Kombination von der höchste Carry im ganz kurzen Bereich, verschiedene Steuervorteile, wenn man Staatsanleihen kauft, zu vor allem Staatsanleihen mit ganz geringem Coupon, also wo das nur Kapitalertrag ist und kein Einkommen, wo Kapitalertrag ja auch normalerweise weniger besteuert wird oder vielleicht eben, weil es eine Staatsanleihe ist, von vornherein man weniger Steuern bezahlen muss, ist es schwierig. Dann eine Outperformance zu erwirtschaften mit Fonds, wo man natürlich auch eine Fee noch drauf hat und eben der Steuervorteil nicht da ist. Und das ist, was wir sehen, ist, dass eben die Kunden da jetzt ein bisschen zögerlich sind. Und was wir sehen ist, dass um eben dieses Vertrauen wieder aufzubauen zwischen den Vertreibern, den Privatbanken eventuell und dem Kunden, dass die Privatbanken jetzt erstmal sagen, dann lass uns doch mal was angehen, wo wir wenig Kreditrisiko haben und wenig Zinsrisiko haben, aber trotzdem eine attraktive Rendite anbieten kann. Und da sind wir eigentlich positioniert, wo wir Produkte anbieten können, die wenig Zinsrisiko und wenig Kreditrisiko haben, aber immer noch eine attraktive Rendite. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Rendite in Performance umwandeln können, jetzt near term, ne, ist sehr hoch.
Und damit auch transparent, wo wir gerade bei den Durationsrisiken sind. Ganz einfache Denkweise von der Seitenlinie aus der Nische des kleinen Family Officers. Wir sind jetzt noch in einer Phase, in der die Notenbanken nur Zinsen erhöht haben. Natürlich spielen die Cashmärkte und auch die Anleihenmärkte schon, dass Zinssenkungen stattfinden könnten. Wir werden das gleich noch präzisieren und da interessiert mich natürlich deine Einschätzung brennend. Man könnte ja sagen, jetzt nehmen wir einfach in dieser Phase die Duration oder wir nehmen die Duration sehr lange und nehmen den jetzigen Zins lange mit, auch wenn da schon ausgepreist worden ist, dass die Zinsen auf diesem Niveau bleiben, sondern dass sie sinken. Und ich habe im aktiven Vermögensverwaltungsbereich ganz viele unterschiedliche Ansätze gesehen und keiner stach so richtig raus, weil man sich da taktisch auch mal vergaloppieren konnte. indem man zum Beispiel zu früh zu lange war, indem man zu lange zu kurz war. Und jetzt auch wieder einige von langen Durationen, die so vielleicht um die 6 Jahre lagen, auf kurze Durationen von um die 3,5 Jahren zurückgesprungen sind, auch versucht haben, so ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Was ist deine Sicht darauf? Also man versucht es ja in anderen Teilmärkten auch, dass man da timet, dass man taktisch klüger ist als der Markt. Ist es möglich, die Duration taktisch zu überlisten und mit Durationssprüngen Outperformance zu erzielen aus deiner Sicht?
Es ist möglich, aber wahrscheinlich ist, glaube ich, sehr schwierig, das konsistent zu schaffen. Also wir denken eher, dass also Duration ist eher ein spekulatives Instrument, weil es so schwierig ist, das vorherzusagen. Und wir versuchen immer so zu investieren, dass wir die Spekulation so weit wie möglich vermindern. Also wir versuchen, so wenig wie möglich mit Duration arbeiten zu müssen. Wir versuchen immer, Performance aus anderen Mitteln zu erwirtschaften. Das ist mal das eine. Und dann, wenn man sich überlegt, also wo die Duration jetzt ist, jetzt denken wir mal nur in Europa nach, also weil natürlich, wir sprechen hier Deutsch, denke ich, dass das also interessant ist. Und jetzt sage ich einfach mal nur, also die 10-jährige Anleihe der Bund ist bei 2,5% ungefähr. Die Vorhersagen, dass die EZB, wenn die EZB die Zinsen senkt, das wird jetzt so viel, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sozusagen die nächste Frage schon vorwegnehme, aber ist ja egal. Also jeder redet jetzt von die EZB wird im Juni ihre erste Zinssenkung vornehmen und das wird um 25 Basispunkte sein, also von 4% Deposit auf 3,75%. Und also sehr viel Augenmerk wird jetzt erstmal auf den ersten Cut und wann das ist gelegt. Und dann, wie viele haben wir in 24? Ich denke immer, es ist eigentlich interessanter, wo enden denn die Zinsen? Und wann werden wir zu diesem sort of neutral rate gehen? Und da, glaube ich, sehen wir von zwischen 2,25, vielleicht 2,5%, dass wir so ankommen. Also das ist dann so die Neutral Rate, wird so angenommen.
Also sozusagen das neue Normal, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Also das neue Normal. Das muss ich sozusagen dann unter normalen Umständen, wenn keine volkswirtschaftlichen Überraschungen auf uns hereinbrechen, sich der künftige Zins so einpendeln könnte.
Genau, also das ist so diese Neutral Rate wird so, sagen wir, bei geringen 2% angemessen. Sagen wir jetzt mal bei zwischen 2 und 2,5. Könnte natürlich auch ein bisschen höher sein oder ein bisschen geringer sein, aber ich denke, das ist so der Großteil der Ökonomen denkt, dass also bei den niedrigen 2% ist.
Darf ich dazu eine ganz kurze Frage stellen? Eine ganz kurze Zwischenfrage. Das ist ja im Prinzip, wenn man das mal mit der erwarteten Inflation vergleicht, so ein bisschen oberhalb der erwarteten Inflation. Und ist das aus deiner Sicht sozusagen auch vernünftige Notenbankpolitik, dass man eine Realrendite, ich sag mal, im kleinen erträglichen Maß ermöglicht am Anleihenbereich und das der Wirtschaft dann auch wirklich hilft? Kann man das ganz grob so einordnen?
Ja, also da wird dann ja viel darüber geredet, über den R-Star. Und das ist eben diese Neutral Rate. Und zwar, das ist eben der Neutral Rate, wie viel Realzins kann die Wirtschaft tragen oder wo ist der normale Realzins? Und da wird viel auf Produktivität zum Beispiel geschaut und so und Labor Markets und das. Dieses A-Star war früher mal bei 2, 3, dann ging es runter auf 0 und jetzt, das kann man nicht wirklich, also das ist das ist sozusagen das Residual, ne, was halt überbleibt, wenn wir alles angeschaut haben und wenn dann die Zinsen nicht der Inflation entsprechend, das ist dann dieses R-Star, das ist eigentlich dann nur also ein Beobachtungswert, was da so übrig bleibt. Und da aber, also kann man schon annehmen, finde ich, dass dieses auch positiv sein soll. Ja? Dass man, wenn man Geld verleiht, dass man dann real auch was kriegt. Also das muss man doch als Investor irgendwie annehmen können, dass ich da, wenn ich auf 10 Jahre Geld verleihe, dass ich dann real auch was sehe und dass mir das nicht von der Inflation aufgefressen wird. In alles. Ja. Viel wird eh aufgefressen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir kommen auf 2% Inflation und die Zinsen bleiben dann bei 2,5, sagen wir, ja, dann habe ich ein halbes Prozent, kriege ich dann real bezahlt. Ja. Ich finde, das ist jetzt nicht so viel eigentlich.
Richtig.
Gut, wenn das aber jetzt so wäre, dass die Zentralbank, also die EZB, auf 2,5% runterschraubt von 4% und die 10-Jährige ist bei 2,5%, das wäre sehr flach. Also das wäre ungewöhnlich flach. Wir haben normalerweise, würde ich sagen, eine Zinskurve von 70 bis 200 Basispunkten. Also das heißt, wenn die dreimonatige bei 2,5% ist, dann müssten wir annehmen, dass die 10-Jährige ja viel höher ist als 2,5%.
Ja.
Also diese 2,5% des Bunds, den wir jetzt sehen, wenn jetzt jemand sagt, ich will Duration kaufen, ja, warum kauft man denn Duration? Wo sollen diese 2,5% im 10-jährigen Bereich, wo sollen die denn hingehen? Und da denke ich mir oft, wenn Leute sagen, sie kaufen Duration, sie haben da eigentlich keine fixe Antwort drauf. Die sagen nicht, ja, das geht jetzt auf 1% oder das geht auf 1,5%. Ja, wenn die 10-Jährige auf 1,5% steht, wo müssen dann die 3-monatige sein, damit es auf 1,5% geht? Müssen wir wieder bei null sein oder bei, ne, wollen, wirklich, kommen wir dahin?
Ja.
Haben wir wieder Deflations? Und diese Gedankengänge kommen mir immer vor, dass die nicht wirklich durchgespielt werden. Und dann, was ist meine Performance, was ist meine Upside? Ne? Jetzt gehe ich zum Beispiel, sage ich, von 2,5% gehe ich auf 2%. Ja? Das heißt, ich hätte dann den Anfangscarry von 2,5%. Und jetzt habe ich eine Rallye um 50 Basispunkte von 2,5% auf 2%. Das ist 50 Basispunkte. Und die Duration ist, ich bin mir nicht sicher, vielleicht 8 ungefähr. Beim 10-Jährigen mit ganz niedrigen Coupon ist es wahrscheinlich um die 8, vielleicht ein bisschen mehr. Habe ich jetzt nicht genau angeschaut. Aber sagen wir 8%, 8 Jahre Duration. Dann habe ich jetzt 50 Basispunkte mal, ne, muss man multiplizieren mit 8. Das heißt, ich würde 4% machen und dann würde meine Rendite ja von 2,5 auf 2 runtergehen. Also ich habe dann einen Carry von 2% und einen Total Return von 4%. Ich würde 6% machen. Das wäre meine Upside.
Ja.
Ja. Aber natürlich, wenn die Downside wäre, dass die Zinsen nicht so stark gesenkt werden, dass wir bei 2,5% sind, dass dann vielleicht die Zinskurve sich wieder normalisiert und das sehen wir ja, dass die Zinskurve, wenn Zinsen von den Zentralbanken geschnitten werden, dann kommt es normalerweise zu einem Steepening of the Curve, also die dreimonatige geht runter, aber die längere, der längere Teil geht auch hoch. Wenn ich jetzt den Unterschied mache, wenn jetzt sage ich, okay, ich gehe nicht von 2,5% auf 3%, also wir machen das symmetrisch, ja, 50 Basispunkte höher, wieder mal 8 sind minus 4% jetzt und ich habe jetzt 3% als Carry, dann habe ich plus 3% Carry, minus 4% Total Return, habe ich minus 1% Total Return. Also meine Upside ist plus 6%, meine Downside ist minus 1%. Und da denke ich mir oft, ist das wirklich wert, dass man dann also diese Spekulation treibt? Ne? Also ist die Upside genug und habe ich genug Downside Protection? Das glaube ich, ist eine bessere Frage, sich zu stellen, als einfach nur zu sagen, wir sollen Duration kaufen.
Ja, man sieht das ja, die Antwort auf diese Frage ja auch in deinen Produkten, aber da kommen wir noch drauf. Du hast jetzt eine wunderbare Brücke gebaut zu einem Gedanken, der vielleicht an dieser Stelle gut passt. Wir kommen jetzt gerade aus einer Inflationsphase, sind da immer noch ein bisschen schockiert. Das dominiert auch noch unsere Debatten und eigentlich haben wir aber im Blut die Niedrigzinsphase und auch eine Phase, in der die Notenbanken ganz aktiv Anleihen gekauft haben, um den Markt zu steuern, zu stützen und Wirtschaftspolitik, ich sag mal, zu fördern, wenn nicht zu betreiben. Ich höre aus deinen Ausführungen raus, dass du nicht erwartest, dass wir sozusagen durch unser schwaches Wirtschaftswachstum in Europa, das uns ins Haus steht oder eben auch nicht, wenn es robuster ausfällt, dass wir nochmal zurückfallen in diese Niedrigzinsphase und die dann, wo man die auch immer definieren möchte, irgendwo nah an der Null liegt. Und das ist mal eine Einschätzung, wenn ich sie richtig interpretiert habe. Und die zweite Frage ist, glaubst du denn, dass die Notenbanken tatsächlich nur pausieren mit Anleihenkäufen und einer Steuerung der Zinsstrukturkurve durch diese Anleihenkäufe? Oder dass wir da mal einfach nur kurz pausiert haben und dass das wieder stattfinden wird und vielleicht auch stattfinden muss und dass das auch quasi eine Normalität der Wirtschaftspolitik sein wird?
Ja, es ist die monetäre Politik und weniger vielleicht Wirtschaftspolitik erstmal.
Ja, ja, ja.
Also erstmal, du hast ganz recht gesagt, ne? Also wir sind ja da immer noch so von dem voreingenommen mit diesen Niedrigzinsen oder negativen Zinsen. Das ist noch nicht so lange her. Die meisten können sich eigentlich nicht dran erinnern, wie das war vor der Finanzkrise und wo die Zinsen bei 4-5% waren. Und das war ganz normal. Da hat sich nie jemand was gedacht, dass es hoch wäre. Als sie bei 17% waren, hat man sich gedacht, boah, das ist aber hoch. Aber bei 4-5 war das ganz normal. Jetzt ist es plötzlich was ganz anderes. Natürlich hat sich der Verschuldungsgrad stark erhöht. Also die Bürde natürlich von höheren Zinsen ist jetzt viel höher, als es damals war, als der Verschuldungsgrad noch nicht so hoch war. Aber an sich ist das jetzt, also ist jetzt die Normalphase. Und damals, als wir in der Negativpolitik waren, da haben wir immer gesagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht für immer sein. Ne? Und jetzt haben wir uns aber so dran gewöhnt und sind wir immer noch nicht ganz davon abgekommen, so zu denken. Ich glaube schon, dass das eine ungewöhnliche Phase war. Ich sage nicht, dass das nie mehr zurückkommen kann, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die nächste Phase wieder sein wird, dass man da jetzt wieder zurück auf Nullzinsen oder Negativzinsen gehen. Wir hatten ja damals das ja auch ganz falsch eingeschätzt, wo es immer hieß, das ist Covid und deshalb haben wir diese hohe Inflation. Ich glaube, Covid hat die viele Veränderungen sozusagen eine Decke über diese Veränderungen drübergelegt. Und dann haben wir nicht gesehen, was sich da in dieser Covid-Zeit und auch vorher schon alles an Veränderungen eingetreten ist. Und ich denke dann immer, also zum Beispiel, also Food Security, wenn man sich anschaut, also wie viel Climate Change jetzt auslöst, dass ich wohne ja hier in England, also da hat es jetzt seit Oktober dreimal mehr geregnet als normal. Das heißt, also einfach der Weizen konnte nicht gesät werden, weil die Traktoren, die Erde war so nass, der Traktor konnte einfach nicht drauf. Und das sind jetzt einfach physische Limitationen, die wir jetzt sehen und die gehen ja nicht einfach weg. Also ich glaube, da ist viel, viel dahinter. Natürlich die ganze Transition, das sind natürlich auch Investitionen, wo vielleicht Europa jetzt mittlerweile hinterherhinkt, weil alles sehr bürokratisch ist, aber natürlich USA, der Fiscal Stimulus, weil das war ja nicht, dass da ein fixer Betrag ausgeschrieben worden ist, sondern da wurde ja gesagt, also jeder, der da in diesen Inflation Reduction Act investiert, kriegt gewisse Subventionen oder Tax Advantages. Und das war extrem beliebt, ne? Also da sind jetzt der Stimulus ist ja höher als damals angenommen worden ist, als es ausgeschrieben worden war. Und man muss sich ja überlegen, es hat ja 3-4 Monate gedauert, bis der Markt überhaupt draufgekommen ist, dass da im wann war das August 22, glaube ich, diese Inflation Reduction Act überhaupt ausgeschrieben worden ist. Die Firmen, die haben das aber sofort gesehen und haben da das sofort in Anspruch genommen. Und je früher man es in Anspruch nimmt, desto mehr Tax Advantages hat man über die Jahre hin und so. Also das war ja total erfolgreich. Und das sehen wir eigentlich schon, dass, also, und was man auch natürlich noch dazu sagen muss, ist Defense Spending, also die ganze, wenn man das jetzt von 0.5% auf 2% GDP hochtreibt, dann ist das natürlich auch eine Wirtschaftsankurbelung, wie man ja auch gesehen hat in Russland, wo das GDP viel besser ist als angenommen, ja, weil die natürlich diese Kriegsmaschinerie betreiben. Und da gibt es eben viele Fiscal Stimulus, die wir nicht wirklich besprechen im Markt, aber die alle inflationär sind, also von Climate Change to diese Transition zu Sicherheit und Abwehr Ausgaben, die sind die nächsten Jahre bei uns. Und dann würde ich schon sagen, also dass es eher inflationär ist. Und China, das ist ja das nächste auch noch, das war ja diese Globalization war ja ein großer Treiber für diese niedrige Inflation, ja, für viele Jahre. Und das hat sich jetzt ja auch gewendet. Also ich denke nicht, dass wir da jetzt so schnell wieder auf fast 0% Inflation zurückkommen.
Und es gibt ja noch andere Inflationstreiber, die in Europa vielleicht stärker wirken als in den USA, wie beispielsweise die Kosten für unsere Energieproduktion. Da wird man sehen, wie sich sozusagen der deutsche Weg gegen den französischen durchsetzen wird, was die Beurteilung von Atomkraft angeht. Wahrscheinlich wird die Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften für Teuerungen sorgen und all die strukturellen Themen, die wir haben. Zugang zu Rohstoffen, der in Europa eingeschränkt ist, die müssen wir uns von außen einkaufen, sind immer mit geopolitischen Risiken verbunden. Je nach Stimmungslage haben wir Zugang oder vielleicht auch mal nur schlecht oder gar keinen. Das sind ja alles Inflationstreiber und Das glaube ich auch, dass wir uns davor schützen müssen. Da sind wir eigentlich schon bei der Gretchenfrage in diesem Gespräch, die sich eben genau auf den Umgang mit der Inflation, auch vielleicht nach der Heilung von der Inflation bezieht, nämlich, und da hast du eine besondere Nähe, können wir denn erwarten, dass die EZB einen eigenen Weg gehen wird bei der Zinssenkung und sich von der Fed unabhängig macht? Ich habe das mit ganz vielen Leuten, die nicht so nah am Geschehen dran sind wie du, diskutiert. Und man hört da eher so die Meinung, also man wird schon sehen, dass die EZB, wie das auch alle erwarten, glaube ich, den ersten Schritt machen wird, aber dann eher vorsichtig bleiben wird und schaut, ob die Amerikaner mitziehen und wir dann wahrscheinlich auch eher im Gänsemarsch und ganz langsam Zinssenkungen in Europa durchführen werden und sehen werden, weil wir es, das hast du auch schon so ein bisschen angedeutet, weil wir es auch vielleicht gar nicht so richtig machen müssen, weil das Inflationsbild in Europa, ja da, wo Zinssenkungen wirken, auch noch ganz anders aussieht. Wie ist denn deine Einschätzung zu der Unabhängigkeit und zu diesem eigenen Weg der Zinssenkung der EZB? Und wie schnell geht das denn vonstatten nach deiner Einschätzung?
Also ich kenne diese Stories, ne, wo Leute sagen, also ja, die EZB kann das nicht alleine und die ist ja immer im Schatten von der Fed und sind Zentralbanken überhaupt unabhängig? Ich meine, der Fed, der kann doch nicht im November die Zinsen zum ersten Mal senken, wenn da die Wahlen sind. Also das wird ja alles Mögliche wird da debattiert. Also wenn man sich anschaut, gerade heute habe ich was gelesen über den Fed und da haben sie geschaut, die Zinspolitik in Wahljahren und auch die Zinspolitik, also ganz knapp im Wahlzeitraum. Und da kann man nicht sehen, dass der Fed irgendwas anders machen würde, nur weil Wahlen kommen. Ja. Das ist mal das Erste. Also in der Vergangenheit haben sie es nicht gemacht. Und ich denke, Paul ist wichtiger zu zeigen, dass er unabhängig ist, weil, na, also auch persönlich zu sehen, was hat er davon? Also das ist, ich glaube nicht, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist. Und dann kommen wir zur EZB, ist die unabhängig vom Fed. Und da haben wir uns angeschaut, also das letzte Mal, als diese weit auseinandergegangen sind, das war, hat angefangen Ende 2015, also gar nicht so lange her. Und da war es so, dass die EZB bei minus 40 Basispunkten war und zu minus 50 gegangen ist. Und im gleichen Zeitraum ist der Fed war bei plus 25 Basispunkten Ende 15 und ist dann von plus 25 auf plus 2,5% gegangen, also 0,25 Prozent Ende 15 und dann mit 18 war es bei 2,5%. Das heißt, der Unterschied vom Fed und der EZB waren 300 Basispunkte, weil plus 250, minus 50. Und die Currency Hedging Costs waren dann natürlich auch dementsprechend hoch. Es war für Europäer unmöglich, diese zusätzlichen Renditen mitzunehmen, wenn das zurückgehedged worden ist auf Euro. Und also da kann man zum Beispiel sehen, dass wir das schon vor kurzer Zeit miterlebt haben, dass ein Unterschied von 300 Basispunkten geherrscht hat. Und die EZB hat dann nicht gesagt, ja, jetzt ist der Fed erhöht die Zinsen, das müssen wir da auch mitmachen, das geht doch nicht. Und übrigens, also der Euro-Dollar war jetzt nicht so verschieden, wie es jetzt auch ist. Ja, also ja. Der Euro-Dollar war nicht um so viel schwächer, obwohl die Zinsstruktur so verschieden war.
Also hat die.
Also ich glaube, die EZB ist unabhängig und auch der Fed ist unabhängig. So gesehen.
Also ist ja ein guter Punkt, den wir auch total vergessen, dass die Unabhängigkeitserklärung der EZB ja schon manifestiert wurde, genau in der Phase, die du gerade beschrieben hast. Wir waren beim Begriff Alarmismus, beim Impulsgewitter und ich glaube, das hast du jetzt richtig eingeordnet. Vielen Dank dafür. Und in welchen Geschwindigkeiten kann man jetzt im Prinzip erwarten, dass die Zinsen gesenkt werden? Du hast schon gesagt, dass viele Marktteilnehmer mit dir diskutieren, dass man durch eine Aufstellung auch einer langen Duration glaubt, das geht jetzt ganz schnell, das muss ganz schnell gehen und das könnte ja im Prinzip so ein, wie soll ich sagen, ein Dauerschmerz sein oder so eine Dauerenttäuschung, so eine latente, dass die Zinsen eben doch nicht so schnell gesenkt werden, wie wir das alle schon im Prinzip seit, ja, man muss fast sagen, eineinviertel Jahren erwarten. Man blickt ja darauf und diskutiert das und analysiert das und sucht sich immer die Faktoren, die dafür sprechen, dass Zinsen signifikant sinken könnten. Bis jetzt ist gar nichts passiert, nur am Markt, nur der Markt spielt es schon. Und die Frage ist jetzt, was machen denn eigentlich dann die Protagonisten an der Zinsschraube?
Also der Markt hat das ja schon eingepreist, wie wir gesagt haben, also mit dem Bund bei 2,5% ist das ja schon im Markt drinnen. Also wie viel mehr kann man dann noch erwarten, dass sich die Zinsen im längeren Bereich oder auch im Belly, weil der Fünfjährige ist ja auch bei 2,5%, wie weit kann das dann nach unten gehen? Das ist ja schon alles also antizipiert. Also so gesehen, wie schnell es jetzt nach unten geht, wenn man sich anschaut, wo die sind bei 4%, das ist auf jeden Fall restriktiv. Können wir auf, wie jetzt auch angenommen ist, ungefähr 3 Cuts, das ist wahrscheinlich richtig, 3 Cuts in Europa, und dass sie das quartalsmäßig machen, weil man muss sich ja überlegen, das wurde ja in Vergangenheit, waren sie immer 25 Basispunkte jedes Quartal, und dann natürlich, als die Zinsen erhöht wurden in 22, da hat die EZB ja ganz spät angefangen. Erst im Juli war das, als sie das erste Mal die Zinsen erhöht haben. Und da waren sie ja zum Beispiel auch viel später als der Fed. Ne? Da war es ja auch nicht so, dass der Fed hat damals das im März das erste Mal gemacht. Die Bank of England hat im November 21 schon die Zinsen angefangen zu erhöhen. Wenn man sich das mal rückblickend anschaut, da waren ja auch zeitliche Diskrepanzen. Und dann ging es aber 50, 57 Basispunkte alle 6 Wochen. Das ist sehr ungewöhnlich. Also wenn man jetzt wieder zurückschaut auf quartalsmäßig, die fangen an im Juni, ja, da sind nicht mehr viele Quartale übrig. Also das wären dann 3 Quartale, zweites, drittes, viertes Quartal. Dann sind wir schon bei 3,25. Mhm. Und wenn dann je nachdem, wie die Inflation dann weiterhin ausschaut, kann man natürlich auch mal eine Pause einlegen. Und je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, also wenn sie sagen wir jetzt mal, bei 2, vielleicht 2,2 oder so sich legt. Und das ist natürlich alles mit Ifs and Buts, ne? Aber wenn das so wäre, dann könnte man schon annehmen, dass dann nochmal es zu drei oder vier Zinssenkungen in 25 kommt. Aber wie gesagt, da muss man dann natürlich auch erstmal sehen, wie sich die Makrodaten entwickeln. Mhm.
Es wird oft kritisiert, dass die EZB ausführt, dass sie data-dependent handelt. Und ihr wird dann quasi zur Last gelegt, dass sie natürlich da in den Rückspiegel schaut und nicht Daten antizipiert und nach vorne schaut. Und wahrscheinlich steckt da auch so der Wunsch nach beherzteren und schnelleren Zinssenkungen dahinter. Was wäre denn das Risiko, dass die EZB bei einer Wachstumsrate im Euroraum von 0,5% in diesem Jahr, also wir schrumpfen uns ja quasi so ein bisschen aus der Inflation auch raus, was wäre denn das Risiko, dass die EZB zu schnell senkt?
Also das daran denken Sie auf jeden Fall. Und ich meine, Sie nehmen natürlich schon die Forecasts mit. Und das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Juni ein gutes Datum ist, weil dann haben Sie ja die neuen Forecasts auch wieder von den verschiedenen Zentralbanken. Aber es ist halt sehr schwierig, auch das vorherzusagen. Also das ist, deshalb kann man ja wieder zurück, wie spekulativ es ist, in Zinsen zu investieren, weil diese Vorhersagefähigkeit sehr kurzfristig ist. Also man kann natürlich die nächsten paar Monate relativ gut vorhersagen, ne? Weil wie wird denn die Inflation berechnet? Das ist hier immer, dass man sich anschaut, jedes Monat die einzelnen Inflationsdaten und dann ist es ja rückblickend, die Inflation. Und dann weiß ich ja, jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt im Mai, dann weiß ich die Mai-Inflation, die Zahlen, die jetzt kommen, also Jahr auf Jahr, da wird ja nächstes Jahr April, fällt ja jetzt raus. Ich weiß die Zahl vom letzten Jahr April und ich weiß alle Zahlen vom letzten Jahr bis jetzt zum Mai. Das heißt, ich weiß ja schon 11 Datenpunkte, habe ich ja schon. Und jetzt kommt dann erst der nächste Datenpunkt dazu, dass ich mein volles Jahr habe. Also so rückblickend zu sehen, wo die Inflation ist, ist relativ einfach, weil man ja die meisten Datenpunkte schon hat. Das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst. Und man weiß auch, welcher Datenpunkt rausfällt und dementsprechend kann man dann eben auch die Inflation vorhersagen, weil wenn nur einer der 12 Datenpunkte ich noch nicht weiß und alles andere weiß ich, ist es ja nicht so schwierig. Aber natürlich, wo der Trend dann hingeht, also bleibt es jetzt stabil, bleibt es bei 0,3, na, wenn jetzt zum Beispiel von jetzt an die Zinsen, die Inflation immer ungefähr bei 0,3 ist, dann weiß ich, in den nächsten 12 Monaten ist die Inflation bei 3 oder über 3%. Ne? Also das sind diese Datenpunkte. Und so schauen sich die Zentralbanken das dann eben auch an. Und deshalb ist immer der letzte Punkt so wichtig, weil alles andere wissen wir ja schon.
Ja. Wunderbar. Ja.
Aber man muss vorsichtig vorangehen, weil wir sind in einer neuen Era. Also das ist auf jeden Fall, kann man wieder zurück oder auf die physischen Gegebenheiten und so mit Climate Change. Ich glaube schon, dass wir in einer ganz anderen Era sind, als wir waren.
Ja, aber was wäre dann die Folge, wenn die EZB aus Versehen die Zinsen zu schnell senken würde? Würde dann sozusagen das Inflationsrisiko so schnell wieder angefeuert werden? Oder
nicht unbedingt, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht unbedingt, weil wir haben ja gesehen, wie lange es war, dass also die Zinsen ganz niedrig waren und die Inflation ist nicht zurückgekommen. Also es kommt dann drauf an, also auf die verschiedenen, also Labour, und das wird ja immer darauf hingewiesen, also wie sind die Verhandlungen, die Gehaltsverhandlungen, und das ist natürlich ganz wichtig. Und die Arbeitskräfte hatten ja viele Jahrzehnte überhaupt keine Verhandlungs, Stärke. Und die ist natürlich jetzt viel stärker. Und bleibt die stark oder ändert sich das wieder? Ich glaube, da kommt es viel drauf an. Und dann natürlich, also wir haben ja gesagt, mit der Währung, wie schwach bleibt die Währung? Bleibt sie ungefähr bei 1 oder sagen wir zwischen 0,9 und 1, vielleicht so irgendwie um den Dreh 0,9 bis 1,1 verglichen zum Dollar. Natürlich wird nicht alles Dollar gehandelt, aber viele Commodities werden Dollar gehandelt und dementsprechend hat das einen Einfluss. Also, aber nur weil man jetzt die Zinsen senkt, würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt unbedingt bedeutet, dass das dann vor allem in Europa, dass es dann zur großen Wachstumsanschraubung mit riesengroßer Inflation kommt.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, die Klammer sozusagen um das Thema Zinspolitik und Duration zu legen. Denn ich möchte mit dir noch gerne über zwei andere Felder sprechen, die ja deine tägliche Arbeit auch sehr begleiten, nämlich das Thema Kreditrisiko und insbesondere Kreditrisiko bei Unternehmensanleihen. Und die Frage, du hast schon angedeutet, Fremdwährungsrisiken im Anleihenportfolio und das Verhältnis Euro-Dollar. Vielleicht können wir das mal ganz kurz abarbeiten, weil du da schon auch im letzten Gespräch eine klare Meinung zu geäußert hast. Lohnt es sich für einen europäischen Investor, Fremdwährungsanleihen ins Portfolio zu nehmen? Oder wird die Volatilität die Fremdwährung in ein Anleihenportfolio reinbringen, die Idee einer normalen Anleihenrendite konterkarieren? Wie ist da dein aktueller Blick auf die Situation? Wir haben ja, um das kurz einzuordnen, wir haben jetzt quasi bei zwei Kräften, die am Währungspaar Euro-Dollar zerren, zwei, die dann relativ gut für den Dollar sprechen. Nämlich wir haben einerseits die größere Wirtschaftsstärke, andererseits auch die Fantasie, dass die Europäer zuerst die Zinsen senken werden, und in der einfachen Denke vieler Marktteilnehmer spielt sich dann schon vom geistigen Auge ab, dass die EZB ganz schnell die Zinsen senken muss, wenn die Amerikaner noch zugucken, wie sich ihre Wirtschaft da weiter schön entwickelt und viel, viel langsamer senkt. Also würde auch das dafür sprechen, dass sozusagen der Dollar als Anlagewährung nochmal interessanter würde und den Dollar entsprechend irgendwelche Stimmen sagen, auch schon hin zur Parität treiben wird. Wie ist da deine Einschätzung?
Also erstmal, wenn man sagt, also ich möchte lieber die höhere Rendite kaufen in Dollar, das muss man dann aber auch ungehedged haben. Ich glaube, das ist in Fixed Income eher ungewöhnlich. In Equities wird oft ungehedged, zum Beispiel amerikanische Aktien gekauft. Im Fixed Income Bereich wäre die Volatilität der Währung, normalerweise wird das zu hoch angesehen, diese Volatilität, als dass man das nicht hedgt. Zum Beispiel wir und auch viele andere würden eine unhedged Share Class nicht anbieten, sondern ist ja alles gehedged. Man kann dann natürlich in eine Dollar Share Class reingehen und wirklich sagen, okay, ich möchte als europäischer Investor Dollar Investments und ich möchte in die Dollar Share Class, auf jeden Fall, das ist unbedingt möglich. Wenn man das ungehedged kauft, also Dollar Assets ungehedged kauft, dann würde das auch gehen. Aber ansonsten, wenn man jetzt als Euro-Investor in Euro investieren möchte, aber Dollar Assets kauft, dann muss man das ein bisschen anders anschauen, weil wäre es jetzt wirklich so, wie wir besprochen haben, dass die EZB die Zinsen senkt, früher und schneller als der Fed, dann würde dieser Currency Hedging Cost größer werden, weil die Currency Hedging Cost ist ja hauptsächlich vom Interest Rate Differential bestimmt, und natürlich diese Zinsspanne zwischen Europa und USA würde größer werden und dementsprechend würde die Currency Hedging Cost auch größer werden. Das heißt, man könnte als Euro-Investor diese Spanne nicht wirklich ausschöpfen, weil das durch den Currency Hedge weggenommen wird. Und man sieht das auch schon, jetzt habe ich die Zahlen nicht genau vor mir, aber zum Beispiel dreimonatige Currency Hedging ist, glaube ich, bei 1,4-1,5%. Also würde man verlieren, wenn man ein Dollar-Asset kauft und einen Euro zurücknimmt. Der zwölfmonatige ist schon auf 1,8%. Also schrittweise von der EZB und der Fed ist in diesen Currency Hedging Cost schon eingepreist. Ja. Und das heißt natürlich dann auch, dass man weniger von diesen höheren Rendite-Dollar-Assets mitnehmen kann, wenn man das in Euro zurücknimmt. Wo sehen wir jetzt von Kredit die beste Investitionsmöglichkeit? Das sehen wir im kurzfristigen europäischen Investment Grade. Die Zinsspanne, also Credit hat sehr gut performt, hat Staatsanleihen ganz stark outperformt, ja. Noch nie so stark outperformt in den letzten 100 Jahren als in dieser Phase jetzt, das muss man auch noch dazu erwähnen. Also ganz starke Performance Credit über die letzten 2 Jahre verglichen zu Staatsanleihen.
Darf ich kurz fragen, woran das lag? Also was war der sozusagen das Geldangebot für Kredite so knapp, dass das entsprechend honoriert werden musste von denjenigen, die Fremdkapital brauchten?
Nein, also die Zinsen haben sich, also die Spreads haben sich sind ja enger geworden, und während die Zinsen höher gegangen sind, haben dann die Spread-Einengung, also die Zinsspannen-Einengung, ja. Die Credit-Spread-Einengung hat das abgefedert, die höheren Zinsen erstmal, und darüber hinaus dann eben auch noch also positive Returns gemacht. Und also das, deshalb sagen wir immer, es ist schön, wenn man Unternehmensanleihen kauft, weil dann habe ich 2 Komponenten für meine Rendite. Ich habe die Zinskomponente und die Spread-Komponente, und das macht die insgesamt natürlich den Carry höher, aber auch die Volatilität geringer. Und also darauf weisen wir immer hin, und das hat sich gerade in den letzten 18 Monaten ganz stark bewährt.
Entschuldigung, wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, weil die einfache Denkweise würde ja im Prinzip sagen, die Unternehmen müssen jetzt mit der hohen Zinslandschaft kämpfen, das hat Auswirkungen auf alles, auf Margen, für die Unternehmen wird's schwerer, und eigentlich müsste das ja gegen den Effekt sprechen, den du genannt hast. Oder kann man sagen, dass die Bepreisung der Spreads im Prinzip schon ihrer Zeit voraus war, sozusagen am Zinsmaximum angefangen hat, schon die Erleichterung in der Zukunft einzupreisen, und dass zumindest bei der Bewertung der Spreads der Markt schon angefangen hat, sozusagen die Erleichterung der künftigen Zinssenkungen einzupreisen? Oder wie kann man das erklären, dass die Spreads sinken, während die Unternehmen ja, ich sag mal so, aus der ganz einfachen Aktiensicht darunter leiden, dass die Zinsen so hoch sind und alles so schwer ist?
Aber da gibt es viel dafür zu sagen, es tut mir leid, aber das sind verschiedene Komponenten davon. Das eine ist, dass also in 22 sind ja die Zinsen höher gegangen und die Spreads weitergegangen. Und dann waren dann die Kosten schon sehr hoch. Jetzt sind die Zinsen noch weiterhin hoch, aber die Spreads sind reingelaufen. Das heißt, insgesamt für Unternehmen haben sich die Kosten ganz stark gekürzt. Mhm. Wenn man das jetzt ganz grob anschaut, in European High Yield zum Beispiel, im 22 war, wenn eine Firma jetzt auf den Markt gekommen wäre, im Einfach-B-Bereich, die hätten dann die 10% bezahlt. Jetzt zahlen sie 6,5%. Das heißt, also die Zinsen sind zwar weiterhin hoch, aber die Spreads sind so stark gefallen, dass plötzlich jetzt also die Refinanzierungskosten wieder akzeptabel sind. Sie sind natürlich nicht so niedrig, wie sie waren, als wir Negativzinsen hatten. Sie sind nicht 2,5-3%, aber 6% ist viel einfacher dann noch, also dass man sich das leisten kann, als 10%. Ja? Also die engeren Spreads, auch wenn die Zinsen höher sind, helfen dem insgesamt, also die Kosten niedriger zu haben. Das ist das eine. Okay. Und das andere ist, die Spreads sind natürlich enger, weil ja der Wirtschaft ist ja viel besser geht, als das angenommen worden war. Letztes Jahr haben wir alle auf die Inflation auf die Rezession gewartet. Und die ist natürlich nicht eingetreten, und Europa erholt sich, USA, ja, es wird leicht schwächer, aber immer noch auf hohem Niveau. Also der Wirtschaft geht es ja viel besser, das ist das Nächste. Und das Letzte ist, dass die hohe Inflation, jeder, der verschuldet will, will ja hohe Inflation, weil nominal mein Ertrag höher geworden ist, aber mein Verschuldungsgrad hat sich ja nicht verändert. Also in 2020 habe ich mir eine Anleihe ausgegeben, die ist die gleiche Anleihe, als sie war heute. Also ich habe genauso viel Schulden, aber aufgrund der Inflation hat sich ja mein Ertrag stark erhöht. Das heißt, meine Verschuldung hat sich relativ zu meinem Ertrag, ist natürlich kleiner geworden.
Bei welchem Kreditrisiko fühlst du dich mit deinen Flaggschifffonds am wohlsten? Das ist ja im Prinzip so, wenn ich es jetzt mal ganz einfach interpretieren darf, die Hauptperformance-Quelle, die du suchst. Und da gibt es wahrscheinlich auch Phasen, in denen man mal ein bisschen ein höheres Kreditrisiko nimmt oder sich wieder so ein bisschen rausbewegt. Was ist denn aktuell so deine Lieblingsregion?
Also insgesamt, sage ich mal, also was ich herausgestellt habe über die letzten 30, 40 Jahre, ist Dreifach B, Zweifach B-Bereich ist der beste Bereich von Risk-Reward. Und dann kann man natürlich ein bisschen mehr in High-Yield gehen oder ein bisschen weniger in High-Yield gehen, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Aber wenn man sich das anschaut von Risk-Reward, dann hat sich das über die Jahre hin einfach befürwortet, dass das eine gute Kombination ist. Und da haben wir auch sehr viel. Also wir hatten letztes Jahr auch fälschlich High Yield etwas abgebaut, weil wir eben auch dachten, das Refinanzierungsrisiko ist zu hoch, vor allem für schwächere High Yield Firmen. Und was wir jetzt mit Anfang des Jahres gemacht haben, weil ja die Spreads jetzt viel enger sind und die Refinanzierungsmöglichkeiten offener sind, dass wir etwas High Yield wieder aufgebaut haben, aber nicht an die 35%, wo wir sonst so hoch sind, sondern eher an die 25%. Das war Anfang des Jahres bei 20%. Und wir haben uns weiterhin eher auf den Zweifach-B-Bereich fokussiert, als wir High Yield aufgebaut haben. Und das ist, weil auch wenn es zu einer Rezession käme oder wenn es zu Schwierigkeiten kommt, sich zu refinanzieren, das normalerweise im Zweifach-B-Bereich kein Problem bedeutet und erst im Einfach-B-Bereich sich dann also die Ausfallsquoten stärker erhöhen, wenn es zu einer Rezession kommt und dann natürlich noch mal viel, viel stärker im Dreifach-C-Bereich, wo wir normalerweise ohnehin nicht tätig sind. Aber ja, wir haben also High Yield so angeschaut, dass wir sagen, Zweifach-B-Bereich, wir kriegen einen Additional Carry und wir müssen uns jetzt nicht wirklich um hohe Ausfälle oder so große Gedanken machen. Und im Einfach-B-Bereich sieht man ja doch immer wieder diese Liability Management Exercises, die manchmal schmerzhaft sein können und die wollen wir so weit wie möglich umgehen.
Wenn man sich in diesem Risikosegment bewegt, welche Performance hast du da in den letzten 12 Monaten erzielt und auch im letzten Jahr?
Also ungefähr, ich würde sagen, wir waren im letzten Jahr so an die 6% und dieses Jahr sind wir auch gut positiv, so an die 1,5%. Jetzt nur 24, was wir bis jetzt gemacht
und,
haben.
Und das mit einem sehr breiten Portfolio ist ja auch ein riesen Kahn, der da gesteuert werden muss. Und das ist ja im Vergleich zur Aktienrendite, die man so erwartet, steht ich sag mal, der durchschnittlichen Aktienrendite ja fast in nichts nach. Jetzt kann man sagen, na klar, der Aktienmarkt ist letztes Jahr auch toll gelaufen und je höher das Kreditrisiko, desto näher lehnen wir uns ja auch so ein bisschen an der Stimmung am Aktienmarkt an. Das ist ja auch so ein bisschen konjunkturbedingt, da gibt es vielleicht eine gewisse Korrelation, aber wenn wir uns mal ausmalen, dass es am Aktienmarkt die Erkenntnis gibt, hoppla, wir sind jetzt so viele Quartale so gut gelaufen, wir müssen jetzt mal am Aktienmarkt wirklich korrigieren. Technologie wurde überschätzt, die hohen Wachstumsraten, die hohen Bewertungen, das Spiel mit der Künstliche Intelligenz wird nicht so margenträchtig, wie wir es erwartet haben. Es gibt einfach eine saftige Korrektur. Wäre dann dein Portfolio da mit drin? Wäre es vor solchen Bewegungen geschützt? Denn ich sag mal rein stimmungsmäßig vielleicht, aber rein mathematisch, rein numerisch könnten diese Dinge ja, also die Stimmung am Aktienmarkt, die eine Korrektur erzeugen, weil alles am Aktienmarkt so teuer war, haben ja keinen Einfluss auf deine Datenthemen. Und rein fundamental kann das doch dem Portfolio in deinem Fall erstmal egal sein.
Also wir sind auf jeden Fall viel besser geschützt gegen so Downside. Und was wir noch nicht angesprochen haben, und das ist, wir reden ja oft also von unserem großen Flagship, einer der Charakterien dieses Fonds ist, dass es relativ kurz datiert ist Und was das bedeutet ist, also in der Bond-Mathematik redet man von Pull to Par. Das heißt, dass eine Anleihe, also verglichen zu Aktien, die ja in Perpetuity sind, also die werden ja an sich nicht, ne, die sollen ja für ewig ausständig sein, hat man das natürlich im Anleihenbereich nicht. Und die Anleihen, die wir kaufen, die sind insgesamt kurz datiert. Also die sind im Großteil, ich glaube knapp unter 40% wird innerhalb von einem Jahr fällig. Ja. Und insgesamt das ganze Portfolio, würde man das nicht reinvestieren, würde man alles innerhalb von 4 Jahren zurückkriegen. Das heißt, dieses Pull-to-Par, das setzt sehr stark ein zwischen 18 Monaten und 2 Jahren zum Fälligkeitspunkt. Und das heißt, solange die Firma, in die wir investieren, weiterhin kreditwürdig bleibt, wird die mir ja den Coupon bezahlen und auch die Anleihe zu 100 zur Fälligkeit zurückbezahlen. Und das minimiert die Volatilität der Anleihe und insgesamt dann des Portfolios ganz stark. Aber so wie wir gesagt haben, dass der höchste Renditebereich zurzeit im kurzen Ende ist, wo wir investiert sind, also man kriegt den höchsten Renditebereich und das kann man dann aber auch umlegen in Performance, weil wir ja wissen, dass diese Anleihen zurückbezahlt werden. Und also das macht dann eben diesen Risk-Reward dann wieder besonders attraktiv, wo wir sagen, wir können das einlocken und dann aber in der kurzen Zeit auch in Performance umwandeln, weil wir wissen, was die Rendite ist und was ich zur Fälligkeit bezahlt kriege. Und dann darüber hinaus auch noch, wenn es jetzt dann wirklich zum Beispiel zur Zinssenkung kommt und diese invertierte Zinskurve sich normalisiert, dann kriege ich natürlich den Total Return auch bezahlt, weil im kurzen Bereich müsste ich natürlich dann die beste Performance sehen. Und wenn sich die Zinskurve wieder normalisiert, können wir ein bisschen länger datieren. Also jetzt haben wir ja fast 40% in weniger als ein Jahr. Aber dann können wir natürlich ein bisschen länger wieder gehen und zum Beispiel 2-3-jährige Anleihen kaufen. Also so sind wir aufgestellt, dass wir eben auch kurzfristig gute Performance hoffentlich schreiben können, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber auch nicht vermissen, dass es dann auch wieder Reinvestitionen gibt, die auch attraktiv ausschauen.
Damit wir das Kind beim Namen nennen, wir sprechen über den Muzinich Fund Enhanced Yield Short Term. Da ist im Prinzip im Namen schon genau das drin, was du gerade beschrieben hast. Denn natürlich haben wir die Enhanced Yield, die aktiv gesteuert wird. Und in welcher Bandbreite sich das Short-Term-Investment bewegt, hast du auch gerade beschrieben. Wie war denn sozusagen im Durchschnitt die längste Duration dieses Fonds? Also wenn wir uns jetzt...
Also die längste darf nur 2 Jahre sein. Also das ist immer ein kurzfristiger, ein kurzfristiges Produkt. Wir haben auch Market-Durationsprodukte, aber für dieses Produkt ist die durchschnittliche Duration nicht länger als 2 Jahre.
Und wir sprechen hier von einem Vehikel, das ist gut 8 Milliarden Euro schwer. Und die bravere Stiefschwester ist sozusagen die gleiche Variante im Investment Grade. Ja. Und wie hat sich denn sozusagen die Performance bei der braveren Stiefschwester bewegt? Kann man da sagen, wir sind von der Duration her in gleicher Weise aufgestellt und sie wird auch in ähnlicher Weise gesteuert? Und hat einfach das.
Naja, ja, die bravere, die ist natürlich also so gesehen braver, weil sie kein High Yield hat. Das ist einfaches Investment Grade. Und die Duration darf, muss ein bisschen kürzer sein. Die darf abends nicht so lange weg. Mhm. Die ist nur bei Maximum 1,5 Jahre. Ja. Also ein halbes Jahr kürzer.
Und
da muss man immer sagen, ein Hans ist natürlich auch sehr brav. Ne? Also die kommt um 10 nach Hause und die Stiefschwester schon um 8.
Sehr gut. Okay. Und wie war da die Performance?
Ähnlich, um ehrlich zu sein. Also ähnlich hat natürlich, weil es kein High Yield hatte, da hat es ein bisschen drunter gelitten, von dem, also nicht High Yield haben zu können, weil High Yield ja sehr gut performt hat. Aber andererseits wiederum, weil die Duration ein bisschen kürzer war, davon hat es wieder profitiert. Und dann ist es ähnlich rausgekommen als Enhanced.
Also als Baustein in einer klassischen Portfolio-Allokation, wenn man jetzt mal so sind die etwas das, die, den großen Fonds nehmen, eignet der sich als Beimischung zu einem klassischen Anleihenportfolio, das genauso einfach und linear denkt, wie ich das zwischendurch mal immer versucht habe, auf den Tisch zu werfen. Wir gehen lange Durationen, wir bewegen uns natürlich in einem ganz, ganz niedrigen Kreditumfeld und brauchen dann Bausteine, die den Anleihenmarkt auch wirklich zum Funkensprühen bringen. Und dann ist dieses breit gestreute Vehikel natürlich ein geeigneter Baustein. Wenn du sozusagen mit deinen institutionellen Kunden sprichst, die dieses Vehikel einsetzen, was erzählen die denn quasi in ihrer Architektur über ihr Anleihenportfolio? Also ist das sozusagen ein guter Kontrapunkt? Ich spreche jetzt auch mal so aus meinem Nähkästchen, dass man sozusagen auf der einen Seite die langen Staatsanleihen hat, bei denen man erstmal darauf wettet, ja, die Zinsen werden in Europa sinken, wir nehmen kein Kreditrisiko, das mögen wir nicht, es wird auch gar nicht richtig vergütet aktuell, na, so die Argumentation der anderen Seite, und man dann sozusagen im Sinne einer Handelsstrategie dein Vehikel auf die andere Seite setzt, kurze Duration, aber dafür signifikantes Kreditrisiko, das auch sich monetarisiert.
Ja, also wenn man sich das anschaut, also diese Strategien werden, also in der Vergangenheit ist es immer, das sind Cash plus plus, und also ich glaube, so kommt es doch auch dann auch wieder hin, dass sie wieder als Cash plus plus Produkte angesehen werden. Und normalerweise, die werden angeboten, um die Volatilität zu vermindern. Und das hat sich ja gezeigt, also der Enhanced Yield hat letztes Jahr 20 Jahre gefeiert, und Short Duration Investment Grade wurde in 2019 aufgesetzt und ist auch über 1 Milliarde, ich glaube 1,2 Milliarden. Also das zeigt natürlich schon, dass es da Nachfrage gibt und dass die Kunden normalerweise bleiben auch sehr lange, weil sie sagen, ich gebe, sagen wir, zwischen normalerweise 3% und 7% des Portfolios wird in diese Produkte reingestellt, um einfach dieses Einkommen relativ stabil zu erwirtschaften, ohne große Volatilität zu erwirtschaften. Und natürlich mit einer 20-jährigen Track Record, und ich bin jetzt seit 17 Jahren, dass ich den Fondsmanager, da haben wir natürlich schon einiges gesehen. Und man kann auch zeigen, wie der Fonds reagiert hat, wie viel besser die Fonds ihren Wert halten, wenn es zu schwierigen Zeiten kommt, und wie viel schneller sie sich dann auch wieder erholen.
Ja.
Und deshalb sind sie normalerweise sehr geschätzt von Kunden.
Und ich würde jetzt mal als Laie, der selbst in diesem Anleihenbereich oder auch als Treasurer, der in diesem Anleihenbereich nicht vorstößt, weil er viel zu ängstlich wäre, sondern der sich eher so im Investment-Grade-Bereich bewegt, die Fachfrage stellen, die an unser letztes Gespräch anknüpft. Wir haben letztes Mal, und das war herausragend, die Konvexität in Anleihenportfolios erklärt, oder du hast es erklärt. Und ich glaube, da haben wir alle viel gelernt. Wir haben heute schon viel über Duration gesprochen, aber ich würde an der Stelle vielleicht mal die Frage stellen wollen, wie kann man denn für ein Anleihenportfolio, das bewusst Kreditrisiken nimmt und spielt, die Ausfallrate messen? Also wenn wir sozusagen irgendwelche Zinsentwicklungen sehen und auch die Spreadentwicklungen sehen, dann preist der Markt ja so eine gewisse Ausfallrate ein. Und dann kann man das sozusagen mit einem Portfolio vergleichen und sagen, ja, das stimmt überein oder es gab gar keine Ausfälle. Und meine Frage ist, kann man das tatsächlich so einfach skizzieren, dass man für ein bestimmtes Ratingfeld mit einer bestimmten Kreditspanne im Vergleich zu Staatsanleihen eine konkrete Ausfallrate ableiten kann und die dann ins Verhältnis setzt zu einer Ausfallrate in einem Portfolio?
Also ich habe das jetzt nicht vor mir, aber wenn ich das mich richtig erinnere, wir haben diese Break-Evens. Und das heißt, also Break-Evens heißt, um wie viel muss der Markt sich gegen mich entwickeln, ja, damit ich Geld verliere. Ja? Und ich glaube, die letzten Break-Evens, das heißt jetzt nur für High Yield, waren das, also würde es zu Ausfällen um die 3% kommen. Also, dass wirklich alles weg ist. Ne? Das würde aber von 100 auf 0 gehen. Ja. Dann könnte man 3% des Markts könnte man von 100 auf 0 gehen lassen. Erst dann würden wir anfangen, also das ist jetzt für den Markt, ne? Nicht für den Fonds, ja, dann würden wir anfangen, negative Performance zu schreiben.
Rein rechnerisch, und wenn ich das kurz nachfragen
darf. Das ist
immer
ganz interessant, das zu sehen.
Entschuldigung, rein rechnerisch heißt das, wir nehmen sozusagen von der Überrendite des Kreditrisikosegments im Markt den risikolosen Zins weg, also den Vergleich zu Staatsanleihen weg. Und sagen, das, was quasi über diesen Zins verdient wird, das kann dann umgerechnet in Nominalkapital ausfallen, damit wir mit dem Kreditrisiko break-even wären.
Ja. Ja. Und wenn man sich das anschaut, also die Anleihen, die Schwierigkeiten haben, die handeln natürlich nicht bei 100, sondern die handeln vielleicht bei 70 oder 80 oder 60. Normalerweise kriegt man auch mehr als null zurück. Also das heißt, also your loss given default wäre, sagen wir, bei 30 oder 40. Mhm. Und wenn man sich das so durchrechnet, dann könnten natürlich die Default Rates noch viel höher sein. Ja? Die könnten dann ungefähr doppelt so hoch sein, weil man, sagen wir, mehr als doppelt, wenn man zum Beispiel von 80 auf 30, dann würde man sagen, die absoluten Default Rates, die eingepreist sind, sind ungefähr 6%. Mhm. Das ist eigentlich, es wird nicht angenommen, dass die Default Rates so hoch sind. Man muss sich ja anschauen, der High-Yield-Markt ist hauptsächlich zweifach B, gerade in Europa, an die 70, über 70% ist zweifach B. Die Ausfallquote im zweifach B-Bereich ist relativ sehr gering. In den USA ist ungefähr 50-50 zweifach B, einfach B. Da ist die, also da wäre es wahrscheinlicher, dass es zu einer Ausfallquote kommt. Und das nächste ist, was wir jetzt sehen, ist, das sind jetzt nicht unbedingt so die Restrukturierungen, die wir früher gesehen haben, sondern jetzt wird das oft sehr proaktiv angegangen. Und so wie die Banken das schon immer gemacht haben und auch der Loan-Bereich, der Syndicated Loan-Bereich, wo man sagt, also das ist ein Amend and Extend. Also die Anleihe wird nicht zurückbezahlt zur Fälligkeit, sondern das Unternehmen kommt zu den Investoren und sagt, okay, ich zahle euch 20% zu 100 zur Fälligkeit zurück und den Rest, für den zahle ich euch jetzt einen höheren Coupon, aber das zahle ich euch erst 4 Jahre später zurück.
Verstehe.
Also diese Gespräche passieren und dann ist natürlich das Return Profile etwas schwächer, als was man angenommen hat. Aber es ist ein besseres Return-Profile, als würde das in Restrukturierung gehen und man nur noch 30 zurückkriegen.
Okay, vielen Dank. Und um die Klammer jetzt nochmal zum Impulsgewitter zu legen und wir steigen jetzt mal aus dem Datenwust und dem Maschinenraum mit den vielen Stellschrauben nochmal heraus. Ich möchte den Begriff Herzentscheidung nochmal aufgreifen, denn du hast gesagt, beim Begriff Bauchentscheidung gehst du eher auf die Herzentscheidung. Man kann als sehr erfahrene Portfolio-Managerin, die du bist, sicherlich du kannst dich auf dein Bauchgefühl verlassen, aber wenn du dein Herz vor die Bauchentscheidung stellst, in welchen Situationen kommt das vor? Wann spielt sozusagen in diesem nüchternen Bereich, über den wir gerade gesprochen haben, das Herz eine Rolle?
Ah, also erstmal zu sagen, das machen alle. Und warum ich das gesagt habe, ist, weil ich habe das erst vor ein paar Monaten gehört. Und ich glaube, da ist dieses Heart-Mind-Institute. Mhm. Und zwar, also die haben das von Communications gemacht. Also der, der das leitet, der war früher bei Motorola und also macht also Elektrotechnik. Und dann ist er eher so auf Neurobiology umgewandelt. Also das ist jetzt alles scientifically based und ich finde das ganz interessant. Und dann haben die so Tests gemacht. Also, und zwar haben sie Versuchsobjekten Bilder gezeigt, positive Bilder und negative Bilder. Also das war randomized, der Computer wusste nicht, welches Bild als nächstes kommt. Und dann haben sie die verschiedenen Versuchsobjekte, also alles mögliche Elektroden überall angesetzt. Und was sie wissen wollten ist, welcher Körperbereich sieht das Bild als erster? Reagiert als erster das Gehirn, der Herzbereich oder der Bauchbereich? Und was ganz stark rausgekommen ist, als erstes ist es das Herz, als zweites das Gehirn und als drittes der Bauch. Und was interessant war, ist, das Herz wusste vor dem Computer, welches Bild als nächstes kommt.
Interessant. Und
total interessant.
Hast du auch oder wurde auch untersucht, in welchen Kategorien das Herz denkt? Also man kann beim Bauchgefühl vielleicht eher sagen, ich habe jetzt Sympathie, ich habe Antipathie und ziehe mich aufgrund irgendwelcher Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus einer Entscheidung zurück oder treffe die Entscheidung negativ. Wie entscheidet das Herz oder wie sieht das Herz dann in diesem Zusammenhang?
Also das Herz ist, wenn man sich anschaut, also wir sind ja ein elektromagnetisches Feld. Und also die Elektrizität zwischen Gehirn und Herz, das Herz hat ein 5-mal höheres Elektrizität als das Gehirn, aber magnetisch ist das Herz 60-mal stärker als das Gehirn. Also unser elektromagnetisches Feld geht hauptsächlich vom Herz aus und das interagiert auch. Also, ne, wir wissen das ja auch, dass das Kollektiv dann ganz stark ist und warum Gruppen eine gewisse Ideen haben und nicht. Also, meiner Meinung nach, das Interessante ist natürlich, ne, mit AI zum Beispiel, aber auch sehr viel mit Electronic Trading, ein paar Minuten vor Ende, gerade im Aktienmarkt und wie viele Bewegungen man da sieht, aber auch jetzt im Staatsanleihenmarkt und so. Und das ist ja alles vorprogrammiert. Und da wird der Mensch ja ganz rausgenommen. Und wenn man sich anschaut, wie, wir haben jetzt gesagt, na, die Zinsen sind, wo sie jetzt sind, wie viel wurde jetzt eigentlich das Herz, also der Mensch, mittlerweile schon rausgenommen? Und das ist rein, jetzt rein vom Computer gesteuert. Und ich glaube, solche Sachen, das sind dann die nächsten Gesprächsthemen, die wir führen müssen, wie sehr der Markt sich verändert und warum wir als Menschen jetzt oft Schwierigkeiten haben, zu verstehen, warum der Markt so handelt, wie er jetzt handelt.
Das ist total spannend. Und an dieser Stelle, liebe Tatjana, wünsche ich, also ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das wäre sehr spannend. Wir sind, ich glaube, alle wichtigen Themen abgeschritten. Wir haben jetzt nicht über Trump gesprochen, über Szenariorisiken, die uns aus den USA oder aus China entgegenkommen können. Aber dazu werden wir beim nächsten Mal Gelegenheit haben. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Und ich wünsche dir dann mit Blick auf deine Fonds viele gute Herzentscheidungen, die du zusammen mit deinen Datengrenzen treffen wirst. Freue mich sehr, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen wollen.
Ja, freut mich auch. Schön, dich wieder zu sehen, Chris.
Dankeschön. Alles Gute bis dahin.
Danke.